Wie bereits gesagt, haben wir ja eine Predigtserie, wo es um mein Herz geht. Wir haben von André gehört, dass das Herz unsere ganze Persönlichkeit bestimmt und ausmacht. Aus ihm entspringt das Leben, so heißt es in Sprüche 4. Und René hat uns gezeigt, übrigens anhand von Hesekiel 36, wie dieses neue Herz im Alltag sich bewährt und was es ausmacht. Und heute soll es auch um unser Herz gehen, ein Herz, das auf der Suche nach Freude ist. Ich denke, dass die Sehnsucht nach Freude in jeden Menschen hineingelegt ist. Ohne Freude können wir nicht leben. Aber die Frage ist natürlich, wo finde ich echte Freude, die auch in Schwierigkeiten standhält, eine Freude, die unabhängig ist und immer mehr wird von äußeren Umständen. Und die Antwort darauf, ich könnte euch jetzt viele Bibelstellen nennen, also sogar aus dem Gedächtnis, aber lassen wir heute die Antwort einen anderen geben, nämlich einen Liederdichter aus der Zeit des Barock, Paul Gerhardt, steht auch schon da. Und eines seiner bekanntesten Lieder oder vielleicht sein bekanntestes passt einmal zur Jahreszeit und dann auch zum Thema. Das Lied heißt, Geh aus mein Herz und suche Freud. Wer kennt dieses Lied? Ja. Wer kann es auswendig? Ja, meine Frau kann alle 15 Verse auswendig. Das macht die pietistische Ausbildung. Also Sie können auch noch viel mehr, Paul Gerhardt. Wenn ich in der Losung mal einen Vers lese dann von Paul Gerhardt, dann heißt es, als ist aus dem Lied und dann sagt sie gleich ein paar mehr Verse und dann werde ich ganz demütig. Also wenn ich das dann so weit bin ich noch nicht. Das Besondere an diesem Lied, dass es unter völlig freudlosen Umständen eigentlich entstanden ist, 1653, 1648 war der 30-jährige Krieg zu Ende und 1653 hat es entsprechend ausgesehen. Und wo gibt es da noch echte Freude? Also eigentlich unmöglich. Aber Paul Gerhardt weiß, wo echte Freude zu finden ist. Wir dürfen uns nicht an der blumigen Sprache des Barock stören oder vielleicht an Melodien, die nicht so ganz wie dem Pfingstjugendtreffen entsprechen oder wie wir sie heute singen. Aber ja, es sind trotzdem, das möchte ich immer wieder betonen, auch die Lieder damals waren genauso Lobpreislieder wie die, die wir heute singen. Also halt eine andere Art, andere Melodie, aber genauso Lobpreis. Und das, was Paul Gerhardt gemacht hat, ist das, wozu Paulus auffordert. In Epheser 5, Vers 19, da heißt es nach der neuen Genfer Übersetzung, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Darum geht es. Und dazu hat Paul Gerhardt durch seine Lieder mitgeholfen. Es sind Freudenlieder trotz Traurigkeit. Das war sein Lebensthema. Und dazu fordert er in seinen Liedern immer wieder auf. Lest einmal da ein paar Lieder, zum Beispiel auf mein Herz mit Freuden, ein Osterlied oder du meine Seele singe und befiehl du deine Wege und was es alles gibt. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch? Wer will mir denn nehmen? Also diese Trotzigkeit kommt in seinen Liedern zum Ausdruck. Ich möchte aber mit einer kurzen Biografie einsteigen, für die, die ihn noch nicht kennen. Und danach versuche ich eine dreifache Antwort auf die Frage nach der Freude. Also, wer war Paul Gerhardt? Wer ist der Mann, nach dem heute Schulen, Kirchen, Gemeindehäuser, Straßen und so weiter benannt sind, sehr berühmt heute, damals war er das gar nicht. Wer ist der Liederdichter, dessen Lieder nach über 300 Jahren noch gesungen werden? Viele seiner insgesamt 140 Lieder stehen in Gesangbüchern aller Konfessionen. Er lebte von 1607 bis 1676, wer rechnen kann, er wurde 69 Jahre alt. Am 27. Mai 2026, also gerade in dieser Woche, war sein 350. Todestag. Und an seinen Wirkungsorten, da wird überall, gibt es Veranstaltungen und jeder versucht sich da, Paul Gerhardt als großen Sohn der Stadt darzustellen und so weiter. Und sein Leben lässt sich am besten anhand der Orte nachzeichnen, die sein Leben bestimmten. Also er ist nicht so arg viel rumgekommen und anhand dieser Orte möchte ich kurz sein Leben beschreiben. Da ist zunächst mal sein Geburtsort Gräfenhainichen, das ist bei Wittenberg. Da wurde er am 12. März 1607 geboren. Sein Vater Christian Gerhardt war Landwirt, Gastwirt und Bürgermeister zugleich. Und seine Mutter Dorothea stammte aus einer Pfarrersfamilie. Bis 1618 war das Familienleben ganz normal und auch seine Kindheit, aber dann begann dieser schreckliche 30-jährige Krieg. Dann 1619 starb sein Vater, als er 12 Jahre alt war. 2 Jahre später, 1621, starb seine Mutter. Er war also mit 14 Jahren Vollwaise. Und mitten in der Kriegszeit, das war nicht einfach. Ebenso seine 3 Geschwister, die dann auseinandergerissen wurden und an verschiedenen Stellen untergebracht wurden. Trotz allem reichte das elterliche Vermögen aus, um ihm den Besuch der Fürstenschule St. Augustin in Grimma zu ermöglichen. Das Leben war dort wie in einem Kloster, also morgens um 5 Uhr aufstehen, abends um 20 Uhr ins Bett und die waren in Zellen untergebracht, ungeheizt das ganze Jahr, also nicht so einfach. Ein ziemlicher Drill dort. Einmal in der Woche durften sie einen gemeinsamen Spaziergang machen und den Bereich verlassen und sonst verbrachten sie die meiste Zeit auf dem Schulgelände, zumeist auch in den Ferien. Dort wurde ihm eine fundierte humanistische und theologische Grundausbildung vermittelt. Religion, Grammatik, Logik, Musik, Regeln der Poesie, alte Sprachen und Rhetorik. Die Schüler waren angehalten, auch untereinander nur Latein zu sprechen. Ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Also steht nirgends. Die musikalische Erziehung nahm aber einen breiten Raum ein, sodass er dort schon erste Kenntnisse erworben hat. Als Paul Gerhardt 19 Jahre alt war, wurde die Stadt Grimma von einer schweren Pestepidemie heimgesucht. Etwa 350 Menschen starben. Ich glaube, der Ort war damals über so etwa 1200 Einwohner groß. Über die Hälfte der Schüler verließ die Schule. Paul Gerhardt aber blieb und machte 1627 seinen Abschluss. Dann die nächste Station war Wittenberg. Die Universität kennen wir ja von Luther, der dort unterrichtet hat. Er schrieb sich 1628 als Student dort ein und diese Universität, König Gustav Adolf von Schweden, der viel zerstört hat im 30-jährigen Krieg, Wittenberg, die Universität, die wurde ausgelassen, weil da hatten sie Ehrfurcht davor, das war die berühmteste Universität in ganz Europa und die wollte man nicht zerstören und dort kam er hin, in dieses Zentrum der Geisteswissenschaften und vor allem der lutherischen Theologie. Und auch Singen und Musizieren stand da auf dem Stundenplan. Ja, jetzt, wie lange hat er dort studiert? Wir wissen, er blieb ungefähr 15 Jahre lang dort. Ja, es ist eine lange Zeit, normal studiert man ja keine 15 Jahre, aber es war ja unter Kriegsbedingungen. Und er musste ja auch sein Auskommen verdienen. Seinen Unterhalt bestritt er, wie damals viele Studenten, als Hauslehrer beim Wittenberger Stadtpfarrer. Also die Begüterten der Stadt, die nahmen sich eigene Hauslehrer für ihre Sprösslinge, um ihnen eine besondere Ausbildung oder Bildung zukommen zu lassen. Und das war eine gute Tätigkeit für junge Geistliche, die noch keine Pfarrstelle hatten. Auch das Leben in Wittenberg war vom Krieg geprägt. Umliegende Städte und Dörfer wurden zerstört, Auch sein Heimatort Gräfenhainichen wurde verwüstet und sein Elternhaus bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Also er hatte auch keine Heimat mehr. Plünderungen durch verschiedene Heere, Hungersnot und Pestepidemien gehörten zum täglichen Leben. Man kann sagen, der Tod gehörte zum Alltag. Und das, von daher hat er in einer sehr schweren Zeit gelebt. Ja, die nächste Station war Berlin. Dort war er von 1643 bis 1651 das erste Mal. Er war 35 Jahre alt und kam dort nach Berlin. Berlin hatte damals oder hatte vor dem Krieg etwa 12.000 Einwohner und nach dem Krieg 7.000. Also 5.000 Leute wurden durch den Krieg dahingerafft, durch Hunger und Seuchen. Und auch dort fand Paul Gerhard sein Auskommen wieder als Hauslehrer eines Advokaten, eines Kammergerichtsadvokaten namens Andreas Berthold. Das war eine besondere Fügung Gottes, denn er verliebte sich in die Tochter des Hauses. Also war dann doch sehr gut für ihn. In Berlin wurde seine Dichtergabe öffentlich. Vorher, er hatte nur seine Gedichte selber in sein Notizbuch oder was er da hatte geschrieben, für sich selber, als Trauerbewältigung, als, wie wir es heute sagen, als Traumabewältigung. Er hat sich seine Traurigkeit von der Seele geschrieben durch Lieder. Und dort wurde er entdeckt, wenn man so sagen will, denn er kam in Kontakt mit Johann Krüger. Das war damals der große Musikus, der Kantor der Berliner Nikolaikirche. Und ihm zeigte er die Gedichte und Krüger erkannte sein Talent und vertonte viele seiner Texte. Was damals etwas Besonderes war, der Johann Krüger war Herausgeber eines der bedeutendsten Gesangbücher der damaligen Zeit, die Praxis Pietatis Melica, hat es geheißen im Latein, also lasst euch durch den Titel da nicht, Übung der Gottseligkeit in christlichen und trostreichen Gesängen, war der Untertitel. Ja, für euch, für uns klingt das ein bisschen fremd, aber wer weiß, was in 50 Jahren für die dann fremd klingt, was wir heute machen. Wir können das gar nicht so recht ermessen. Das Gesangbuch war neben der Bibel das wichtigste Buch. Wahrscheinlich auch das einzigste, das viele hatten, wenn sie überhaupt eine Bibel hatten. Da hatte keiner so zu Hause so locker ein Bücherregal. Und das Gesangbuch war Liederbuch, Andachtsbuch, Gebetsbuch und Lehrbuch zugleich. Denn zumindest die früheren Gesangbücher, das war, und auch die Lieder, waren wie ein Unterricht in biblischer Lehre. Denn häufig, das finden wir auch bei Paul Gerhard, gesungene Theologie. Und die Leute haben die biblische Lehre gelernt durch Lieder, durch Singen. Und das hatte gerade dieses Gesangbuch sehr berühmt gemacht mit verschiedenen Liederdichtern. Nur so zum Verständnis. Und mit jeder neuen Auflage dieses Liederbuchs kamen weitere Paul Gerhard-Lieder dazu. Denn sie waren sehr beliebt in dieser schwierigen Zeit. Man könnte sagen, diese beiden, das war so ein musikalisches Dreamteam. Als nächstes kam er nach Mittenwalde, denn er hatte ja immer noch keine Pfarrstelle. Und 1651 luden ihn die Stadtväter von Mittenwalde, südlich von Berlin, zu einer Probepredigt ein. Er wurde gewählt und siedelte dann nach Mittenwalde über. Und dort 1653 entstand dieses Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud«, also kurz nach Kriegsende 1648. Und 1655 heiratete er die Anna Marie Maria Berthold, also die Tochter dieses Juristen, in dessen Haus er Hauslehrer war. Am 19.05.1656 kam das erste Kind zur Welt, Maria Elisabeth. Sie starb aber bereits am 14.11.1657, nach etwa nur 8 Monaten. Und dann zog es ihn wieder zurück nach Berlin, denn er bekam ein Angebot, an der Berliner Nikolaikirche als Archidiakon, nennt sich das so, als stellvertretender Diakon. Und dort wurde Paul Gerhardt, sein Musikerfreund, war ihm noch wieder nahe und es erschienen weitere neue Lieder. Kurz vorher der Tod des Kindes. Und dann geschah aber etwas, was sein Leben völlig veränderte dort in Berlin. Es war eigentlich eine produktive, gute Zeit, aber es gab, wie so oft ist, in Kirchen und Gemeinden, es gibt halt immer Streit, ob Krieg oder nicht Krieg. Das ist irgendwie komisch. Eigentlich hätten die ja andere Sorgen, als miteinander zu streiten, aber es gab damals jahrelange Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Reformierten, zwischen der lutherischen Kirche und der reformierten Kirche, die damals erst im Entstehen war. Die Reformierten waren damals so eine neue, frische Kirche, die das alte Luthertum, das ziemlich erstarrt war, anders war einfach. Und das sind doch einige, es war so, man würde heute sagen, es war hip, zu den Reformierten überzutreten. Und die Lutheraner, die 95% ausmachten, damals an Kirchenmitglieder, da gab es Streit. Also die Lutheraner und Reformierten haben sich gegenseitig den Glauben abgesprochen, also es war schon heftig, da wurde mit harten Bandagen gekämpft. Und der Kurfürst Friedrich Wilhelm, der selbst zu den Reformierten übergetreten war, der wollte diesen Streit beenden. Und deshalb forderte er die Lutheraner auf, ein sogenanntes Toleranzedikt zu unterschreiben. Und das sollte Frieden herstellen. Das in dem Edikt stand, dass sie nicht mehr gegeneinander kämpfen sollen und so weiter. Allerdings auf Kosten fundamentaler Lehrüberzeugungen der Lutheraner, die 95% ausmachten. Also das kann man schon verstehen, diesen Ärger. Und der Kurfürst hatte auch so nicht nur so rein religiöse Gedanken, also es war so, dass er Bauarbeiter aus den Niederlanden anwarb, die der reformierten Kirche angehörten, und also so rein, es gab auch wirtschaftliche Interessen und Paul Gerhardt kämpfte auf der Seite der Lutheraner und was ihn auch störte ist oder war, dass die Obrigkeit, der Kurfürst, bestimmen kann, was die Kirche macht. Dagegen hat er auch gekämpft. Also, dass der Staat bestimmte, wie die Kirche zu sein hatte. Ja, auf jeden Fall, Paul Gerhardt war da auch ein bisschen Sturkopf. Er sagte, ich unterschreibe da nicht. Er hat nicht unterschrieben und wurde deshalb entlassen in der Kirche. Und nun kamen sehr viele Bürger aus Berlin, vor allem aus den höheren Schichten, und haben ihr Veto eingelegt, haben gesagt, das kann nicht sein, denn Paul Gerhardt war als Dichter und Prediger und Seelsorger sehr geschätzt. Daraufhin wurde er wieder eingesetzt, aber der Kurfürst erwartete trotzdem, auch ohne Unterschrift von ihm, ein Verhalten im Sinne des Toleranzedikts. Da war natürlich Paul Gerhardt knallhart und sagte, denn da stimme ich nicht zu, und er verzichtete von sich aus auf sein Amt. Damit war er mit 60 Jahren ohne Pfarramt und längere Zeit ohne Einkommen. Ja, und das können wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen, welche Kämpfe das auch verursacht hat. Äußerlich große Not und dann noch dieser Ärger innerhalb der Kirche und so weiter. Und diese Kämpfe um den rechten Glauben, wie er es sagte, es ging um den rechten Glauben, und der rechte Glaube war für ihn der lutherische Glaube. So hatte er es gelernt und so auf diesem Fundament stand er. Und das bestimmte sein Gewissen. Und war begleitet dieser Kampf von persönlichem Leiden. Ich weiß jetzt, wo bin ich jetzt gerade? Okay. Ja. Und zwar, 15.01.1658 wurde seine zweite Tochter geboren, Anna Katharina. Die ist nach 14 Monaten schon auch gestorben. Am 30.11.1660, Geburt von Sohn Andreas, da heißt es nur, er ist bald gestorben, vermutlich bei der Geburt. 15.08.62, Geburt von Sohn Paul Friedrich, der einzige, der den Vater überlebt hat, lebte bis 1716. Und im Februar 1665, Geburt von Sohn Andreas Christian, der ist im selben Jahr gestorben. Also dieses Leid können wir uns kaum vorstellen und dann diese Kirchenkämpfe noch dazu. Aber das Schlimmste war dann, dass seine Frau am 5.3.1668 gestorben ist, mit 46 Jahren an Tuberkulose. Und so war er mit seinem Überleben, mit seinem einzigen Sohn alleine. Und er sprach später von der Berliner Leidenszeit, aber gerade in dieser Zeit sind sehr viele Lieder von ihm erschienen, die wirklich und trotzdem in der Sprache der Freude und des Vertrauens. Ja, wie soll es weitergehen? Er bekam 1669 das Angebot, eine freistehende Pfarrstelle in Lübben im Spreewald zu übernehmen. Wer war schon mal dort? Ich war auch schon mal dort. Also es ist ganz toll, man kann mit dem Kahn durch den Spreewald da so eine Rundfahrt machen. Und wenn man nach Lübben kommt, da sieht man eine riesige Kirche und vor der Kirche ein riesiges Denkmal von Paul Gerhard. Da kam er 1669 hin und das Städtchen gehörte zum lutherischen Sachsen und da galt dieses Edikt nicht von dem brandenburgischen Kurfürsten. Und er zog mit seinem Sohn Paul Friedrich dorthin, begleitet von seiner Schwägerin, die ihm den Haushalt machte und deren Sohn. Aber dort erwartete ihn eine Kirchengemeinde, die ihm auch wieder das Leben schwer machte, hat gerade seine Frau verloren und diese Leute, die wissen nichts anders. Zum Beispiel, sie boten ihm eine Bruchbude als Wohnraum an, kann man nicht anders sagen. Und die Renovierung dauerte und so verzögerte sich der Umzug längere Zeit. Sie beschwerten sich über ihn, weil er bei Amtshandlungen eine Perücke trug und nicht das übliche Priesterkäppi. Das schien ihnen zu weltlich. Dann sie verboten ihm, sich Bier von Torgau zu besorgen, weil Lübben ein Bierbrauprivileg besaß. Und dieses Sonderrecht verbot die Einfuhr von Bier. Als er die Mittwochspredigten vor den Feiertagen ausfallen ließ, beschwerten sich die Stadtväter direkt beim Landesherrn. Also wurde angeschwärzt. Heute ist er der große Sohn der Stadt, riesiges Denkmal. Ich weiß nicht, vielleicht würde er sich vom Grab rumdrehen, wenn er das heute sehen würde. Aber ja, man kann ja auch ein gutes Geschäft mit diesem Sohn der Stadt machen. Aber damals haben sie ihn wirklich schäbig behandelt. Ja, Paul Gerhard starb am 27. Mai 1676 im Alter von 69 Jahren, deshalb 350 Jahre Paul Gerhard. Kurz vor seinem Tod verfasste er ein Testament an seinen Sohn Paul Friedrich als geistliches Vermächtnis und das gibt es im Internet, es ist erhalten geblieben, es lohnt sich das Ding zu lesen. Also ich kann es jetzt nicht ganz vorlesen, eine ganze Seite, aber am Schluss schreibt er dann in Summa, das heißt zusammengefasst, bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleibe in deinem Glauben und Bekennen beständig. So wirst du einmal auch sterben und von dieser Welt scheiden, willig, fröhlich und seliglich. Amen. Das war der Schluss seines Testaments an seinen Sohn. Ja, warte mal, das habe ich doch. Oh, Entschuldigung, da ist es nochmal. Und ja, er war nicht bekannt durch seine Predigten. Ein paar Beerdigungspredigten sind, so viel ich weiß, erhalten, die aber ohne Bedeutung sind, sondern durch seine Lieder. Und sie wirken bis heute nach und sind in vielen Sprachen übersetzt worden und sind unzähligen Menschen zum Trost und zur Ermutigung geworden, besonders in den schwierigsten Zeiten des Lebens. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, 1906 bis 1945 Theologe und Widerstandskämpfer, Paul Gerhardt war sein Lieblingsliederdichter, er liebte die Choräle. Und nach seiner Verhaftung durch die Gestapo schrieb er im April 1943 an seine Eltern, es sei gut, Paul Gerhardt Lieder zu lesen und auswendig zu lernen, wie ich es jetzt tue. Also er hat Paul Gerhardt Lieder in der Haft auswendig gelernt. Und das hat ihm Mut und Kraft gegeben. Ja, Paul Gerhardts Lebensthema und seiner Lieder war die Freude, die sich nicht unterkriegen lässt. Seine Lieder werden deshalb auch als Trotzlieder bezeichnet. Glaube trotz Zweifel, Freude trotz Traurigkeit, Hoffnung trotz Angst. Und seine Lieder sind geprägt von der Bibel. Also auch Geh aus mein Herz hat viele biblische Bezüge, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so sofort entdeckt. Er hat insgesamt, wie gesagt, 140 Lieder und Gedichte verfasst. 26 stehen davon im Stammteil des evangelischen Gesangbuchs und 7 im katholischen Gesangbuch, im Gotteslob. Aber auch in anderen Gesangbüchern und er wird auch in Freikirchen gesungen. Also paradox, damals hat er für die lutherische Lehre gekämpft, heute wird er in allen Konfessionen gesungen. Also er hat durch seine Lieder mehr erreicht als damals durch sein Pfarramt. Und ja, wir kommen jetzt zu der Frage, könnt ihr noch eine Weile bei der Hitze? wo findet mein Herz echte Freude? Und da kommt jetzt dieses Lied, Geh aus mein Herz und suche Freud, zur Sprache. Wie gesagt, das Lied hat 15 Verse, übrigens seine gesamten Lieder haben durchschnittlich 11 Verse, also das längste, glaube ich, 18 oder so, weil er wollte ja, es waren ja zuerst Gedichte und er wollte auch eine Botschaft ausdrücken. Und auch dieses Lied ist kunstvoll aufgebaut. In Vers 1 bis 7 betont er die Freude über die Schöpfung. Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerszeit an deines Gottes Gaben und so weiter. Dass er beschreibt in tollen Bildern das irdische Paradies, das Gott geschaffen hat. Es sind 7 Verse, angelehnt an die 7 Schöpfungstage. Und er beschreibt die Schönheit der Natur, auch wenn sicher nach dem Krieg davon nichts oder ganz wenig zu sehen war. Er hatte das im Auge, was aus Gottes Perspektive die Schöpfung bedeutet. Und dann Vers 8, ich aber, wie geht's weiter, Elisabeth? Ja, genau. Ich lese es dann noch vor. Das ist das Scharnier, der Wendepunkt im Lied. Da wechselt er zur ersten Person, ich aber, und zieht die Konsequenz aus dem Vers 1 bis 7. Das heißt, er wendet sich von der Schöpfung zum Schöpfer hin und er lobt den Schöpfer für seine Gaben. Vers 9 bis 15, das sind dann wieder 7 Verse. Da nimmt er das Bild des irdischen Paradiesgartens aus der Schöpfung auf und lenkt den Blick auf das himmlische Paradies. Und da finden wir schöne Entsprechungen, dass ich möge werden eine schöne Blume und so weiter. Also ja, ich lese es ja noch. Dort wird alles vollkommen sein, also 7 Verse als Bild der Neuschöpfung. Die letzten 3 Verse enthalten eine dreifache Bitte, eine persönliche Bitte. Er möchte, dass er doch auch dort dabei sein möge, dass er selbst Teil dieses himmlischen Paradieses sein möge. Und jetzt lese ich mal das Lied. Wir singen es nachher auch, aber ich lese mal jetzt alle 15 Verse. Und ja, hoffe, dass ihr es aushaltet, aber es ist einfach, eigentlich muss man singen, also Paul Gerhardt muss man eher singen als lesen. Ich lese es ziemlich schnell. Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärtenzieher und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich deckt seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder. Die Glucke führt ihr Vöglein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das Schwälblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh, ist froh und kommt aus seiner Höhe ins tiefe Gras gesprungen. Die Bächlein rauschen in dem Sand und malen sich an ihrem Rand mit schattenreichen Myrten. Die Wiesen liegen hart dabei und klingen ganz von Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten. Und jetzt kommt was für Imker. Die unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier und da die ihr edle Honigspeise. Der süßen Weinstock starker Saft bringt täglich neue Stärke und Kraft in seinem schwachen Reise. Der Weizen wechselt mit Gewalt, darüber jauchzet jung und alt und rühmt die große Güte, des der so überfließend labt und mit so manchen gut begabt das menschliche Gemüte. Und jetzt kommt dieser Wechsel, Vers 8, ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Jetzt die andere Perspektive. Ach, denk ich, bist du hier so schön und lässt du es uns so lieblich gehen auf dieser armen Erden. Was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen Himmelszelt und güldenen Schlosse werden? Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi-Garten sein? Wie muss es da wohl klingen, dass so viel tausend Seraphim mit unverdrossenem Mund und Stimmen ihr Halleluja singen? O wär ich da, o stünd ich schon, ach süßer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. So wollte ich nach der Engelweis erhöhen deines Namenspreis mit tausend schönen Psalmen. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibesjoch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herze soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Lobe neigen. Und jetzt die Bitte, hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt, dass ich dir stetig blühe. Gib das der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spät, viel Glaubensfrüchte ziehe. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze mögen bleiben. Erwähne mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehre allein und sonst keinem mehr hier und dort ewig dienen. Das war das Ganze. Oh, eigentlich wollte das immer... okay. Ja, ich war jetzt so drin, dass ich das ganz vergessen habe. Also, genau, das war die letzte Verse. Ja, ein wunderschönes Lied und es bringt eine dreifache Freude zum Ausdruck. Erstens die Freude über die Schöpfung, der für sich selbst, der ist nicht nur für Gartenfreunde, Imker oder Landwirte gedacht, sondern für jeden Menschen, der mit wachen Augen durch die Natur geht. Natürlich muss man Gott als den Schöpfer des Universums ansehen, sonst kann man das vergessen. Aber wenn er Schöpfer der Natur ist, wenn er Schöpfer des Universums ist, dann ist es wichtig, dass wir das wahrnehmen. Und das ist die Frage für uns heute in unserer digitalisierten Welt. Beachten wir die Schöpfung überhaupt noch oder sind wir so abgelenkt und gehetzt, dass diese Art von Freude uns fremd bleibt? Also wenn ich nur so mit so einem kleinen Bildschirm durch die Gegend laufe, dann sehe ich natürlich das große Ganze nicht mehr. Dann renne ich höchstens gegen einen Baum, aber deshalb, oder mit Kopfhörer und ich höre gerne mit die Vögel singen und ja, wenn man die Schöpfung wahrnehmen will, muss man einfach mal auf dieses technische Zeug verzichten und das lohnt sich wirklich. Ja, einige Beispiele, das Konzert der Vögel, heute Morgen um 5 Uhr hat mich wieder eine Amsel geweckt, die war direkt vor meinem Fenster, die hat so laut jubiliert, ich habe mich richtig gefreut. Wahrscheinlich hat sie auf Amselmelodie Geh aus mein Herz gesungen, ich weiß es nicht. Und gleich danach ist eine Kohlmeise eingestimmt, die ist natürlich ziemlich gleich in ihrer Melodie. Und das war so ein schönes Duett, die zwei. Genießt es. Es sind noch ein paar Wochen, dann singen die meisten Vögel nicht mehr. Und deshalb morgens, ich bin Rentner, ich weiß, ich habe mehr Zeit und so weiter, aber nehmt euch die Zeit, es ist gut für Körper, Seele und Geist, wenn ihr auf die Schöpfung achtet. Oder ich schaue jeden Tag, Livestream der Störche in Hochdorf rein. Ganz toll, dass die Kirchengemeinde das zur Verfügung stellt. Und es ist für mich einfach eine Predigt. Und gestern war einer, ich weiß nicht, war es Herr Storch oder Frau Storch, weil es so heiß war, dann ist es so, es sind ja zwei Junge, die immer größer werden, so gestanden mit seinen Flügeln, damit die Kleinen Schatten haben. Ich weiß nicht, wie lange der da gestanden ist. Und weil die sind jetzt so groß, wenn sie drauf liegt, dann sieht man wieder, wie einer der Kopf hochstreckt, weil das natürlich zu eng wird darunter. Und es ist einfach was Schönes. Woher wissen die Störche das, was man da alles machen muss? Wer hat ihnen das gesagt? Also es ist wunderschön. Oder wir waren in Norddeich im Urlaub, beziehungsweise ich hatte dort einen Dienst. Und da hatten wir eine tolle Ferienwohnung und unter dem Dach. Und da waren große Dachfenster. Und da sind ständig Schwalben hin und her geflogen. Ich habe noch nie so viele Schwalben gesehen. Und Möwen natürlich, klar. Möwen ohne Ende. Die Täublein in der Luft, das waren da halt die Möwe hauptsächlich. Und wie die sich vom Wind treiben lassen, das war einfach was Schönes. Sind natürlich auch schwierige Tiere so. Also wir hatten da, mein Lieblingsbude dort war so eine Softeis-Stand und da haben wir fast jeden Tag deshalb auch 2 Kilo zugenommen, Eis gegessen und dann sind wir mit der Eistüte da weggegangen und plötzlich mit einem Schlag, so schnell konnte man gar nicht gucken, hat eine Möwe meiner Frau das halbe Softeis geklaut. Also so und dann war die Tüte nur zur Hälfte noch da. Ja, vor mir hat sie sich gefürchtet wahrscheinlich, weil ich einfach die männliche Ausstrahlung wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, also mit Pommes frites, da sind sie auch scharf drauf, also da muss man aufpassen. Ja, oder in der Natur das Rauschen eines Baches, nehmen wir das überhaupt noch wahr? Oder die Farbenpracht der Blumen in Gärten und Feldern. Überlegt euch mal, Gott würde nur die Farbe schwarz und weiß kennen. Das wäre ja furchtbar, wenn die ganze Welt nur schwarz und weiß wäre. Und ich kann mir vorstellen, ich möchte jetzt niemanden auf die Zehen treten, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so begeistert ist von Steingärten. Das nur am Rande. Dann auch der Genuss von Honig, was die Bienen uns bereiten. Es sollte man ganz bewusst diese Freude wahrnehmen, die nichts oder wenig kosten und darin Gott, den Schöpfer, den Gaben aller Gaben sehen. Gott schenkt uns eine Grundausstattung an Freude, die sich jeder leisten kann. Und man muss sie nur in Anspruch nehmen. Und wenn der Mensch die Schöpfung zerstört, dann zerstört er letztlich die Grundquelle der Freude. Was nützen mir wirtschaftliche Interessen, wenn der Mensch dabei zugrunde geht? Das nur so am Rande. Der Mensch hat immer noch den Auftrag von Gott, die Schöpfung zu erhalten, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Dieser Auftrag in Genesis 2 hat sich nicht geändert, auch nach dem Sündenfall nicht, wiederholt. Und so sind auch wir verantwortlich, dass diese Natur, die Gott geschaffen hat, erhalten bleibt. Und damit kommen wir zur zweiten Antwort. Die Freude über den Schöpfer, Vers 8 ist der Wendepunkt, habe ich gesagt. Die Freude an der Schöpfung führt zur Freude am Schöpfer. Damit ist der dreieinige Gott gemeint, Vater, Sohn und Heilige Geist, nämlich alle drei waren an der Schöpfung beteiligt. Jesus, Johannes 1, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, das Wort Gottes, also Jesus, und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Also Jesus war mit an der Schöpfung aktiv und der Geist Gottes auch. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, heißt in Genesis 1. Das wäre jetzt ein extra Thema. Aber wenn wir die Schönheit der Natur sehen, sollten wir an den denken, der alles geschaffen hat. Wir verherrlichen nicht die Schöpfung. Wir beten nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. Das ist wichtig. Wir schauen mehr auf das, aber oft nehmen wir das oft zu selbstverständlich und denken gar nicht an ihn und danken ihm nicht für seine Gaben. Ein Ausdruck davon ist ja, dass wir täglich eigentlich, wenn wir essen und trinken, dem Schöpfer dafür danken sollten, dass er uns diese Gabe schenkt. Also das Tischgebet ist nicht nur eine Tradition, sondern ein Ausdruck, dass man auf den schaut, der das gegeben hat. Auch unsere Fähigkeiten. Wenn ich so selbstverständlich Beruf, Karriere und so weiter, aber wer gibt dir die Kraft dazu? Es ist letztlich alles Gottes Gabe und Geschenk. Und oft schauen wir mehr auf das, was uns fehlt, anstatt auf das, was uns geschenkt ist. Also diese Freude über die Schöpfung, die führt zum Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Und das finden wir immer wieder. Dieses Motiv wiederholt sich immer wieder bei Paul Gerhardt. Zum Beispiel das Lied, könnt ihr auch mal zu Hause nachschauen. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das ein treues Herz erregt, das ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben, alles Ding wird seine Zeit Gottes lieb in Ewigkeit. Damit kommen wir zur dritten Antwort, Freude auf das himmlische Paradies. Die Lieder Paul Gerhardts enden immer mit einem Ausblick auf die Ewigkeit. Er entscheidet sich für eine Perspektive, die über das Irdische hinausgeht. Und deshalb sollte man nie den letzten Vers weglassen. Ich reg mir immer drüber auf, wenn man YouTube-Beispiele, immer bis Vers 14, aber den 15. lässt man einfach weg oder schon auch den 14. Aber der 15. ist ganz entscheidend. Und natürlich muss man die Lieder auch kürzen und so weiter, aber nicht an der falschen Stelle. Und das ist aber keine... Ja, er sagt, die irdische Freude wird erst vollkommen im himmlischen Paradies. Das ist keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern die Grundlage dieser echten Freude. Und denn wer weiß, was ihn erwartet, kann das heute erst recht genießen. Und deshalb diese dreifache Bitte, dass er auch dabei sein möge. Auch für uns ist die Perspektive der Ewigkeit wichtig. Vielleicht sogar noch wichtiger, denn gerade dann, wenn alles gut läuft, verlieren wir uns leicht in Nebensächlichkeiten. Wir schauen mehr auf das Sichtbare als auf das Unsichtbare. Ja, freust du dich darauf, einmal bei Jesus zu sein? Freust du dich auf diesen himmlischen Paradiesgarten? Das möchte ich euch mitgeben, diese Frage. Also nicht, dass ihr morgen sterben müsst oder so, sondern einfach diese Grundfreude, die Basis ist für die Freude im Heute. Und freust du dich darauf, der Ausdruck fällt mir so gut, eine schöne Blume im himmlischen Paradiesgarten zu sein. Und die Blumen sind ja unterschiedlich. Und so werden wir unsere Unterschiedlichkeit behalten, auch in der Ewigkeit. Ja, also eine fantastische Zukunft steht uns bevor. Und Paul Gerhardt ist 69 Jahre alt geworden. So alt bin ich heute. Ich bin auch 69 und wenn es Gott Gnade schenkt, werde ich dieses Jahr vielleicht noch 70. Mein Vater ist mit 73 Jahren gestorben. Meine männlichen Vorfahren sind nicht über Mitte 70 hinausgekommen und sind alle tot umgefallen. Also, aber egal, wie es bei mir sein wird, ich weiß es nicht. Mein Leben hat Zukunft, das weiß ich ganz sicher. Und ich freue mich auf den Himmel. Aber bis dahin will ich meine Zeit sinnvoll nutzen und die irdischen Freuden genießen, die Jesus mir schenkt. Und es gibt so einen schönen Cartoon von Charlie Brown, Snoopy. Da sagt Charlie Brown, wir müssen alle irgendwann mal sterben. Und dann sagt Snoopy, aber an allen anderen Tagen nicht. Also lasst uns das eine nicht ohne das andere denken. Und deshalb freut euch über diese wunderbare Schöpfung, freut euch über den Schöpfer, der zugleich unser Vater ist. Aber freut euch noch viel mehr auf das himmlische Paradies. Vielleicht werden wir in diesem himmlischen Paradies Paul Gerhardt Lieder singen. Deshalb ist es gut, sie schon heute kennenzulernen. Amen.